Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt einen schönen guten Abend. Zum 7. Mal steht das Opernhaus in Frankfurt an der Spitze einer Kritikerumfrage. Zu Recht, darüber sprechen wir gleich. Es geht außerdem um das UNESCO-Welterbe-Komitee, das dringend reformiert werden müsste, wie Kritiker sagen, und um eine Ausstellung in London, bei der es möglicherweise sehr viele Achtung-Nacktheit-Warnhinweise gibt. Sprechen wir zuerst über einen Film, der letztes Jahr beim Leipziger Dokumentarfilmfestival mit der Goldenen Taube, also mit dem Hauptpreis, ausgezeichnet wurde. Angel 60 y Nueve, so der Titel, wird als essayistisches Porträt einer jungen, queeren Generation in Kolumbien bezeichnet, womit dezent darauf verwiesen wird, dass es sich hier nicht um einen lupenreinen Dokumentarfilm handelt. Auch der Titel in seiner seltsamen Schreibweise gibt einen Hinweis auf Verhältnisse, die in Richtung Hölle deuten. Aufklären kann das unsere Filmkritikerin Katja Nicodemus, die Angel 60 y Nueve schon kennt. Frau Nicodemus, kann man oder muss man das Genre dieses Films von Theo Montoya, einem jungen Regisseur, überhaupt festlegen?
Nein, das muss man nicht, weil dieser Film schaut sich ja sozusagen selbst beim Entstehen zu oder dabei, wie er seine Form findet und wechselt. Und das geschah nämlich so, 2017 versammelte der damals 25-jährige Regisseur Theo Montoya seine Freunde zu einem Casting, queere Punks, Straßenkids. Und sein Plan war, einen Genrefilm zu drehen, einen richtigen Spielfilm, einen Geisterfilm. Und der jetzige Film, der besteht zum Teil aus diesen Videos, diesen Casting-Videos, in denen die Befragten von ihren Familien erzählen, von ihren Träumen, von ihrem Leben. Und einer eben war der damals 21-jährige Camilo Najar, ein Grafikstudent, der sich selbst als schwul bezeichnet, der im Getty-Trägerkleid da vor der Kamera sitzt, sehr charmant und unbekümmert erzählt er von sich selbst. Und Montoya beschließt noch während dieses Castings, während dieser Aufnahme, ihm die Hauptrolle für seinen Spielfilm zu geben. Aber eine Woche später ist dieser junge Mann Camilo mit 21 Jahren tot, gestorben an einer Überdosis Heroin. Und in den kommenden Monaten starben eben weitere Freunde des Regisseurs an Drogen, sie begehen Suizid, wurden ermordet, weil sie offen queer gelebt haben. Und daraus entsteht dann eben die Idee zu einem Transfilm, wie der Regisseur sagt. Ich finde, das ist eine tolle Bezeichnung, weil sich hier eben dokumentarische Aufnahmen mischen mit seinen Gedanken, seinen Fantasien zu Kolumbien, zu Medellin, zum Leben und Sterben dieser Jugend. Und zum Teil enthält eben Angel 69 auch Elemente dieses ursprünglich geplanten Geisterfilms, dieses fiktionalen Films.
Also das heißt, es geht nicht nur um ein Porträt des queeren Lebens sozusagen in Kolumbien, sondern es geht auch darum, wie das Leben in Kolumbien ist.
Genau, also man erfährt natürlich durch diese Casting-Interviews vieles, was über die Interviewten hinausgeht. Also aus ihren Erzählungen entsteht ja wirklich das Porträt, kann man sagen, einer vaterlosen Generation, eines väterlosen Landes. Also sie erzählen von Vätern, die Selbstmord begangen, die verschwanden, die abgehauen sind, die ermordet wurden. Und dann übernahm eben der unermessliche, reiche und bodenlos brutale Drogenboss Pablo Escobar, kann man sagen, irgendwann die Rolle eines mächtigen Vaterersatzes, eines berüchtigten und zwielichtigen Vaterersatzes. Und Escobar hat ja, muss man ja nochmal sich vor Augen führen, über 1000 Richter, Polizisten, Staatsbeamte umbringen lassen. Er hat mit seinen Drogengeschäften und Bestechungen wirklich, kann man sagen, ein institutionelles Vakuum ausgefüllt, das Land an sich gerissen. Und dieser Krieg zwischen Drogenkartellen, Guerilla, Militär, Polizei, der taucht in dem Film immer wieder auf, durch Nachrichtenbilder, auch in den Interviews. Und Theo Montoyas Film beginnt eben auch mit Nachrichtenbildern von der Unterzeichnung des Friedensvertrages zwischen der kolumbianischen Regierung und der damaligen FARC-Guerilla, das war 2016, aber seitdem ist das Land natürlich nicht oder eben nicht zur Ruhe gekommen. Und was verbindest du mit deinem Land? Das ist eine der Fragen, die Montoya bei diesen Castingaufnahmen stellt. Und einer der Befragten spricht eben von seiner Scham. Es sei ein Land der Diebe, ein kolonialisiertes Land, ein Land ohne Zukunft, in dem man ja nur in der Gegenwart leben könne. Aber eben der Film hält diese Gegenwart und diese Gier nach Gegenwart eben auf sehr faszinierende Weise fest.
Ich würde ganz gerne noch kurz über den Filmstart sprechen, denn der scheint mir nicht ganz zufällig, weil nächste Woche in ganz Lateinamerika der Dia de los Muertos, also der Tag der Toten oder Allerheiligen, gefeiert wird. Was erzählt denn der Film über das Verhältnis zum Tod?
Ich weiß nicht, ob das ein Zufall ist oder nicht, aber es passt natürlich, da haben Sie recht, absolut, weil der ursprüngliche Geisterfilm, der hat sich eben in Angel 69 erhalten. Das war eben, dieser Titel war der Instagram-Name von Camilo, der die Hauptrolle spielen sollte in dem Geisterfilm. Angel, ja, Engel in der Hölle. Und die Casting-Interviewten, ja, von denen eben mehrere starben, sind ja auch lebendige Geister. Und zugleich sehen wir immer wieder Aufnahmen in diesem Film, Aufnahmen eines Leichenwagens, der durch das nächtliche Medellin fährt. Der Tod im Sack hat irgendwann rot leuchtende Augen. Und Theo Montoya inszeniert eben Szenen, in denen sich schattenhafte Geister mit den lebendigen Lebenden verbünden und verbinden, zum Tanz, zu nächtlichen Partys. Und so entwickelt der Film eben bei aller Düsternis auch eine utopische Kraft, eine Hoffnung, eine Schönheit. Also wenn schon die Geschichte uns keine Identität gibt, das scheinen diese jungen Leute zu sagen, dann eben doch die Toten, die wir umarmen, mit denen wir Drag-Partys feiern und die wir nicht vergessen.
Katja Nicodemus über Ángel 69 von Theo Montoya, ab heute in den Kinos. Die Zeitschrift Opernwelt veröffentlicht jedes Jahr eine Kritikerumfrage zu den besten Sängern, Dirigenten, Regisseuren und Opernhäusern. Heute wurde die neue veröffentlicht und das Opernhaus in Frankfurt steht erneut an der Spitze der Musiktheaterbühnen in Deutschland. Begründet wurde das unter anderem mit einem sicheren Gespür für einen dramaturgisch plausiblen, spannenden, innovativen und abwechslungsreichen Spielplan. Es ist die 7. Auszeichnung für das Opernhaus in Frankfurt am Main und ich habe den zuständigen Redakteur der Opernwelt, Jürgen Otten, gefragt, was das Haus denn besser macht als die anderen.
Das ist eine gute und berechtigte Frage. Ich glaube, es macht die Mischung. Es macht eine interessante Wechselseitigkeit von sehr guten Regisseuren, sehr guten Stücken zur richtigen Zeit auch und einem Spielplan, der alle Wünsche eigentlich bedient. Und dieses auf einer sehr, sehr hohen Qualität. Und was Frankfurt vielleicht gegenüber anderen Häusern auszeichnet, ist diese Kontinuität der Qualität. Es ist ein bisschen langweilig, ich gebe es zu. Schon wieder Frankfurt, wie im letzten Jahr.
Ja, auch die beste Uraufführung hat da stattgefunden von Vito Juray.
Ja, was soll ich sagen? Also es ist, ich habe das Stück gesehen und ich habe die Inszenierung von Frau Fassbender auch gesehen und habe die Musik von Vito Juray gehört. Vielleicht meine ich das mit Händchen. Also der Intendant weiß, welchen Komponisten er beauftragen muss, damit er eine verdichtete Aufführung zustande kriegt. Und das ist nicht sehr populär. Ich muss es aber trotzdem sagen, Frankfurt liegt einfach wahnsinnig günstig.
Das ist die Frage, die mir sozusagen unter den Nägeln brennt. Kann es vielleicht auch genau daran liegen? Frankfurt ist verkehrstechnisch sehr gut angebunden, im Gegensatz zu anderen Regionen, wo vielleicht auch ganz interessante Opernhäuser, kleinere Opernhäuser sind. Und die machen einfach eine gute PR-Arbeit.
Die PR-Arbeit ist es nicht. Aber natürlich ist die Lage günstig. Das liegt für viele auf der Reisestrecke der Norden zum Beispiel. Und dazu gehört fast Berlin auch schon, ist ein bisschen Diaspora. Und je weiter man nach Norden und nach Nordosten kommt, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit, dass überhaupt etwas wahrgenommen wird. Frankfurt liegt in der, sagen wir mal, nicht geografisch, aber doch irgendwie Mitte Deutschlands. Aber soll ich jetzt eine Wertung machen in Nordost, West, Süd? Das geht auch nicht. Diese Umfrage ist subjektiv, daran kommen wir nicht vorbei. Ich weiß auch, dass man das kritisieren kann und man darf das auch kritisieren. Es ist aber einfach auch so, dass das Prinzip dort einfach stimmt. Wenn also, wir schon, es ist so schwierig, aber ich habe trotzdem die Neigung zu sagen, ja, dann kommt halt ein Wagner und der ist toll, dann gibt es zwei Händels, die sehr schön sind. Was sollen wir denn tun?
Ja, dann warten wir einfach mal nächstes Jahr ab. Vielleicht wird dann auch das Bayerische Staatsorchester, wenn ich richtig gerechnet habe, nächstes Jahr zum 11. Mal das beste Orchester des Jahres. Ich will aber noch einen anderen Aspekt ansprechen, wenn wir gerade dabei sind, was gut in die Zeit passt. Denn Regisseur des Jahres wurde Dmitri Tscherniakow, vor allem für seine Inszenierung der Prokofjew-Oper Krieg und Frieden nach Tolstoi und Dirigent Kirill Petrenko. Ist das vielleicht auch zwischen den Zeilen ein Plädoyer für die russische Kultur, die sich gegen den Krieg positioniert?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich nicht zwingend hundertprozentig mit Ja beantworten möchte. Tscherniakow ist ja nicht erst seit gestern ein sehr, sehr guter Regisseur. Julia Steyer hätte es verdient, Tatjana Gorbatschow hätte es auch verdient für ihre Arbeiten. Aber diese Münchner Produktion, die ja fast auch gegen seinen Willen entstanden ist, also er musste sich da wirklich sehr beackern lassen, damit er überhaupt dieses Stück mit diesem sehr problematisch affirmativen Ende überhaupt inszenieren kann. Das war ein Kampf für Tscherniakow. Er hat aber dann eben gezeigt, wie virtuos er sowas inszenieren kann. Und das ist dann ein bewusstes Plädoyer auch gegen den Krieg. Kirill Petrenko gilt genau das Gleiche. Er ist einfach der beste Dirigent, den wir zurzeit auf der Welt vermutlich haben. Und dann kommt Petrenko mit dem besten Orchester der Welt. Das sind die Berliner Philharmoniker, glaube ich jedenfalls. Zack, ist er wieder vorne. Aber ich finde das auch langweilig, dass der schon wieder Dirigent des Jahres ist. Ich kann es aber nicht ändern, weil ich die Voten nicht frisiere. Das darf ich nicht, das werde ich nicht tun.
Wo Sie gerade Lydia Steyer erwähnt haben, Herr Otten, es sind erstaunlich wenig Frauen dabei. Warum?
Ja, jetzt treffen Sie einen wunden Punkt. Also es ist ganz einfach so, letztes Jahr, ich muss mich jetzt ein bisschen rausretten, letztes Jahr hatten wir keinen Sänger des Jahres, da hatten wir mit Vera Lotte Böcker eine Sängerin des Jahres. Da gab es keinen Mann, immerhin. In diesem Jahr ist es Michael Volle, weil der zufällig als Wotan vom Dienst im Berliner Ring, den sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen gesehen haben, so brilliert hat, dass man irgendwie nicht an ihm vorbeikommt. Ich sage jetzt mal ganz salomonisch, es ist ein bisschen ein Zufall, aber die Klage darf von Frauenseite zurechtgeführt werden. Es heißt aber nicht, dass nicht sehr viele sehr gute Regisseurinnen unterwegs sind. Daran ist noch zu arbeiten. Vielleicht können wir uns darauf einigen. Ich kämpfe weiterhin dafür und irgendwann wird es auch wieder gelingen, dass es mehr Frauen unter den Preisträgerinnen und Trägern gibt.
Jürgen Otten, Redakteur bei der Zeitschrift Opernwelt über die Kritikerumfrage 2023. Facebook würde Bilder der Ausstellung, um die es jetzt geht, vermutlich sofort zensieren, denn wo man hinschaut, Brüste und Penisse. Die Künstlerin Sarah Lucas ist mit einer Überblicksschau ab heute in der Tate Britain in London zu sehen. In den 90er Jahren, als mit Tony Blair Großbritannien plötzlich cool war und Cool Britannia ein Etikett eben auch für die Kunst wurde, gehörte sie zu den sogenannten Young British Artists, zu denen auch Damien Hirst und Tracy Emin zählten. Was es mit dem Ausstellungstitel auf sich hat, das erklärt Großbritannien-Korrespondentin Gabi Biesinger.
Happy Gas heißt der Rückblick über 4 Jahrzehnte des Schaffens von Sarah Lucas. Der Titel Lachgas quasi kam überraschend von der Künstlerin selbst, erklärt Kuratorin Dominique Haysmoore.
One day she just emailed me saying it's going to be called Happy Gas.
Sie mailte mir eines Tages, die Schau heißt Happy Gas. Sie erklärte, das solle einerseits freudvoll klingen, wie die Wolke von Hoffnungen und Zielen, die über jedem von uns hängt, aber andererseits auch düster.
But then there's a sinister darkness to that as well.
Happy Gas, da kann man sich viel drunter vorstellen. Lachgas macht beim Zahnarzt High, wird aber auch illegal aus kleinen silbernen Patronen in den Partyvierteln britischer Großstädte konsumiert. Inzwischen ein Synonym für Jugendkriminalität. Auch Zigarettenrauch ist ein Happy Gas, das in den Kopf steigt. Lucas raucht viel, bevorzugt selbstgedrehte und gibt dem Rauchen eine prominente Rolle in ihrem Werk. Ein rauchvernebeltes Foto als Selbstporträt, Zigaretten ragen aus Gipshintern, eine Zigarre klemmt am Klorand. Keine Lebensstilempfehlung, lacht die Kuratorin. Es gehe um die Frage, warum wir selbstzerstörerische Dinge genießen.
She's not kind of recommending a lifestyle. It's much more about exploring why we enjoy self-destructive things.
Das zentrale Werk der Ausstellung This Jaguar's Going to Heaven zeigt ein verkohltes, auseinandergebrochenes Jaguar-Wrack, teilweise mit Zigaretten beklebt. Lucas erklärt in der Werkbeschreibung, wie sie darauf kam.
Ich mag die Vorstellung, dass ein ausgebranntes Autowrack viele Parallelen hat zu einer Lunge. Ein Auto schützt uns normalerweise als äußere Hülle. Insofern ist es schockierend, wenn es so auseinandergebrochen ist.
Sex gehört natürlich auch zu den potenziell zerstörerischen Genüssen. Wachspenisse wachsen aus Stühlen. Ein Sessel mit beweglichem Kunstarm dient als Hilfe zur Selbstbefriedigung. Und ironischerweise war es der Gemüseacker ihrer Mutter, der Lucas zu etwa 4 Meter langen Betonskulpturen in Form von Eierkürbissen inspirierte. Florian und Kevin heißen die beiden Riesenkürbisse und Lucas beschreibt die Geschichte dahinter.
Es gibt diese Tradition in England, dass vor allem Männer riesiges Gemüse züchten und es sich beim Erntefest dann gegenseitig zeigen. Prämiert wird der mit dem Größten.
Zu sehen sind in der Ausstellung auch Lucas' berühmte Bunnies. 1997 schuf sie die erste unförmige Puppe, die sich auf einem Stuhl räkelte. Ein Stofftorso ohne Kopf mit irre langen Armen, breitbeinig, in sexy Strumpfhosen. In jüngster Zeit hat sie 16 neue Bunnies kreiert. Sie heißen Sex Bomb oder Honey Pie, tragen High Heels und räkeln sich lasziv dem Besucher entgegen. Sie sind noch immer kopflos, aber stabiler geworden, fleischiger im Grunde, diese Strumpfhosenpuppen mit diversen Brüsten, verschlungenen Armen, gespreizten Beinen. Sarah Lucas ist inzwischen 60 Jahre alt und bemerkt trocken:
Es hat sich herausgestellt, überraschenderweise, Hängebusen können ganz schön ausdrucksstark sein.
Sie haben zu viele Gliedmaßen und Brüste oder zu wenig. Und dass aus Sicht des Betrachters von irgendwas zu viel oder zu wenig da ist, diese Erfahrung hat ja vermutlich jede Frau schon mal gemacht.
Über die Ausstellung Happy Gas mit Kunst von Sarah Lucas in der Tate Britain berichtete Gabi Biesinger. Vor wenigen Tagen ging die 45. Sitzung des UNESCO-Welterbekomitees zu Ende, bei der auch das jüdisch-mittelalterliche Erbe in Erfurt zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Und das bedeutet, diese Stätte ist besonders wertvoll und besonders schützenswert. Auch durch die internationale Gemeinschaft. Und da gilt zurzeit die besondere Aufmerksamkeit natürlich auch der Ukraine. Die Altstadt von Odessa wurde deswegen ebenfalls als Welterbe ausgewiesen. Es gibt aber auch und nicht zum ersten Mal Kritik am Komitee. Besonders von World Heritage Watch, einer gemeinnützigen Organisation, die den Schutz des Welterbes beobachtet und die sich vor allem aus der Zivilgesellschaft zusammensetzt. Ich habe den Sprecher Stefan Dömke gefragt, was sich vor der nächsten Generalversammlung der UNESCO im November ändern müsste.
Also es gibt zwei Dinge, die die Generalversammlung tun kann. Erstens wählt sie neue Mitglieder ins Komitee. Das sind ja 21 und die haben immer ein Mandat für 4 Jahre. Und für viele Mitglieder läuft dieses Mandat aus. Und dann kann man natürlich jetzt versuchen, Mitglieder zu wählen, die eher die Gewähr dafür bieten, sich sozusagen an die Regeln zu halten.
Aber welche Mitglieder sind das denn?
Also zum Beispiel kandidiert Südkorea. Und Südkorea hält seine Welterbestätten, glaube ich, sehr, sehr gut in Ordnung. Und das wäre so ein Staat, wo ich sagen würde, das wäre gut, wenn Südkorea gewählt werden würde. Russland wird zum Beispiel rausgehen, die Ukraine kandidiert. Es wäre gut, wenn natürlich die Ukraine jetzt ins Komitee gewählt werden würde. Die Staaten werden ja nach einem regionalen Schlüssel gewählt. Also dann sind so viele aus dem arabischen Raum, so viele aus Afrika und so weiter. Und da muss man natürlich auch die Länder, die dann kandidieren, sich genau angucken und vielleicht mal ins Gebet nehmen. Dann zu sagen, ja, was habt ihr denn vor? Wie steht ihr zu diesem und diesem Problem? Und Deutschland kann mitwählen. Deutschland ist einer der Vertragsstaaten und das wäre jetzt auch die Aufgabe der Zivilgesellschaft, die jeweiligen Regierungen dazu zu drängen, eben bestimmte Staaten zu wählen und andere nicht zu wählen.
Jetzt haben Sie eben schon die Zivilgesellschaft angesprochen, Herr Dömke. Die ist ja nun eigentlich überhaupt nicht daran beteiligt, an dem ganzen Prozedere. Ja. Also das ist auch ein Kritikpunkt von Ihnen.
Ja, das ist das Zweite, was die Generalversammlung tun kann. Sie kann die Geschäftsordnung des Komitees verändern. Und nach der Geschäftsordnung ist es bisher so, dass der Präsident der Sitzung, in diesem Jahr war das der vom gastgebenden Land natürlich immer benannt, der hat das Recht, das Wort zu erteilen oder eben nicht zu erteilen. Und das gilt übrigens sowohl für die Vertreter der Zivilgesellschaft als auch für die Staaten, die nicht Mitglied des Komitees sind. Die können das Wort kriegen oder auch nicht. Und das muss meines Erachtens dringend geändert werden in anderen Konventionen, also zum Beispiel Klimarahmenkonvention, Konvention über biologische Vielfalt. Da ist es absolut normal, dass die Vertreter der NGOs genauso an den Diskussionen teilnehmen können und selbstverständlich das Wort kriegen wie die entscheidenden Mitgliedstaaten. Die brauchen nur ihre Taste zu drücken, dann sieht der Präsident vorne, ja, wir wollen das Wort. Und dann kriegen die das Wort.
Ja, in Riad war das so, dass zum Beispiel indigene Gruppen maximale Redezeit von 2 Minuten bekommen haben.
Ja, ja, ja. Das geht so nicht weiter. Das kann man nicht mehr machen.
Jetzt haben Sie auch kritisiert, dass 14 Mitgliedstaaten haben 50 Nominierungen vorgelegt, die ihre eigenen Länder betreffen. Sie finden das problematisch. Warum?
Erstens hat das Komitee mal in früherer Zusammensetzung gefordert, nicht zu nominieren, wenn sie selbst Mitglied des Komitees sind. Daran hält man sich einfach nicht. So wie es jetzt gelaufen ist, ein Selbstbedienungsladen. Die sitzen im Komitee und entscheiden über ihre eigenen Nominierungen mit.
Aber genauso bemerkenswert ist in dem Zusammenhang ja auch, dass Mitgliedstaaten Nominierungen verhindern. Was ist denn der Grund?
Tja, das fragen wir uns auch. Dafür gibt es einfach keine Erklärung außer politischem Druck oder schlimmer noch Geld. Es ist ja auch völlig intransparent.
Ja, das ist keiner auch der Grund, warum Venedig zum Beispiel kein Welterbe ist. Also da geht es im Prinzip darum, was man an Einnahmen verlieren würde, wenn der ganze Bereich Tourismus wegfallen würde.
Na, der würde ja nicht wegfallen. Also es gibt ja niemand, der sagen würde, Venedig soll geschlossen werden für Tourismus. Aber diese exzessiven Zahlen, kurz vorher wieder, wie im letzten Jahr, beschließt man eine Woche vorher irgendeine Maßnahme, die angeblich dann das Problem in den Griff kriegen soll. Was passieren wird, ist natürlich nur, man wird mehr Geld machen mit den Touristen, aber es wird ja nicht die Zahlen reduzieren. Es gibt keine Strategie, die von der italienischen Seite vorgelegt worden wäre, die diese Missstände, also die Abwanderung der lokalen Bevölkerung, die Zahl ist jetzt das erste Mal unter 50.000 und die Zahl der Touristen liegt über 50.000. Das heißt, die dortige Bevölkerung ist in der Minderheit gegenüber dem Tourismus. Und dass man diese Tendenz mal wenigstens anhält und versucht umzudrehen, damit Venedig eine lebendige Stadt bleibt, mit einer Stadtgesellschaft, mit einem normalen Geschäft, mit einem normalen tagtäglichen Leben und nicht zu einer Kulisse für den Tourismus verkommt.
Stefan Dömke von World Heritage Watch zum Reformbedarf des UNESCO-Welterbekomitees. Und jetzt die Kulturmeldung, heute von Mascha Drost.
Der Streik der Drehbuchautoren in Hollywood ist beendet, der Vertrag zwischen Gewerkschaft und Studios geschlossen. Jetzt müssen nur noch die Mitglieder abstimmen und dann gibt es vielleicht bald wieder neue Drehbücher. Die Schauspielerinnen und Schauspieler aber streiken noch, mit Betonung auf noch, wie Katharina Wilhelm aus Los Angeles berichtet.
Natürlich hofft man darauf, dass es auch jetzt bei den Schauspielern zu einer schnellen Einigung kommen könnte. Und immerhin dann am Abend in Los Angeles gab es die positive Nachricht, dass sich tatsächlich am 2. Oktober die Studios und auch die Schauspielergewerkschaft wieder zusammensetzen wollen. Erstmals seit Mitte Juli, also da wird es Gespräche geben und vielleicht geht es ja dann doch irgendwie ganz schnell. Und dieser Schauspielerstreik, der Doppelstreik in Hollywood, wird dann beendet.
Katharina Wilhelm. Mit einem erfundenen Lebenslauf begann die Theaterkarriere von Schauspieler Michael Gambon. Als 24-Jähriger bewarb er sich in einem großen Theater in Dublin, nach eigenen Angaben erfahren und erfolgreich. Das war er zu diesem Zeitpunkt nur auf dem Papier. Später aber wurde aus Michael Gambon einer der bekanntesten britischen Theaterschauspieler. Fast wäre er auch als James Bond gecastet worden, fast. Weltberühmt sollte ihn aber eine andere Rolle machen.
Help will always be given at Hogwarts, Harry, to those who ask for it.
Als Albus Dumbledore sprach er dem Zauberlehrling Harry Potter unzählige Male Mut zu und gab ihm die Gewissheit, jeder, der in Hogwarts um Hilfe bittet, wird sie bekommen. Dumbledore war Michael Gambons bekannteste Filmrolle. Er war aber auch in The King's Man, The King's Speech, Gosford Park oder Sleepy Hollow zu sehen. Gambon hat dreimal den Laurence Olivier Award und viermal den BAFTA Award gewonnen. Jetzt ist er im Alter von 82 Jahren gestorben. Das Goethe-Institut plant große Veränderungen. Grund dafür zu wenig Geld, wie immer. Deshalb sollen weltweit Institute geschlossen werden. Unter anderem in Bordeaux, Genua, Lille, Osaka, Rotterdam, Turin und Washington. Zudem sollen weitere Standorte verkleinert, verändert oder zusammengeführt werden. Generalsekretär Johannes Ebert will mittelfristig jährlich 24 Millionen Euro einsparen. Damit soll die Programmarbeit des Goethe-Instituts gestärkt werden. Verbunden mit den Reformen sind auch neue Schwerpunkte. So soll neben Warschau und Krakau eine weitere Präsenz in Polen aufgebaut werden. Neue Goethe-Institute soll es in der Republik Moldau geben, im Südpazifik, in Texas sowie dem mittleren Westen der USA. Die Hamburger Synagoge am Bornplatz war das größte jüdische Gotteshaus Norddeutschlands mit Platz für 1400 Menschen. Ein prominenter Bau, erbaut 1906, zerstört in der Reichspogromnacht 1938. Ein Jahr später zwang die Stadt die Gemeinde, das Grundstück unter Wert zu verkaufen und die Kosten für den Abriss des Gebäudes zu tragen. Gestern hat die Hamburger Bürgerschaft beschlossen, der jüdischen Gemeinde das frühere Grundstück der Synagoge zurückzugeben. Zudem wird der rot-grüne Senat aufgefordert, den von den Nazis auf dem Platz errichteten Hochbunker abreißen zu lassen.
Das waren die Kulturmeldungen mit Mascha Drost. Der Deutsche Pflegerat fordert grundlegende Reformen, ein Thema in den Informationen am Abend mit Jasper Barenberg. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt. Vielen Dank für Ihr Interesse.